Deutschlandfunk, Information und Musik.
1, 2, 3, im Sauseschritt, es läuft die Zeit, wir laufen mit. Oder eben auch nicht. Dann, wenn man nämlich mal wieder vergessen hat, dass jetzt Sommerzeit ist, dass einem ergo eine Stunde gestohlen worden ist und man folglich den ganzen Tag hinterherhängt, seinem inneren Rhythmus und dem Zeitplan sowieso. Deswegen macht man diese Umstellung vermutlich auch am Wochenende. Zum Beispiel seit heute 3 Uhr, das bis dahin 2 Uhr gewesen wäre, da gilt wieder die Sommerzeit. Millionen von Menschen ärgert diese Umstellung, wie auch die Rückstellung auf die Winterzeit, ganz gewaltig. Das hat eine Umfrage der EU-Kommission vor 2 Jahren gezeigt. Und deswegen hat das EU-Parlament ja eigentlich auch schon dafür gestimmt, diesen ganzen Verschiebezirkus sein zu lassen. Elke Großer ist Soziologin, Zeitforscherin und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. An sie geht die Frage: Welchen Sinn hatte ursprünglich diese Umstellung der Zeit um eine Stunde im Herbst und im Frühjahr?
Ja, gerade jetzt mit der Zeitumstellung im Frühjahr verlieren wir ja sozusagen eine Stunde. Und Sinn dieser Zeitumstellung war es eigentlich, Energie zu sparen. Aber für diesen Energiespareffekt gibt es überhaupt keine Beweise. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Und viele Menschen sehen in dieser Zeitumstellung den Vorteil darin, dass sie in den Sommermonaten eben diese längeren, schönen Abenden genießen können. Das zeigt ja eben auch diese EU-weite Umfrage zur Zeitumstellung, dass eben auch ganz viele Menschen die ganzjährige Sommerzeit bevorzugen würden.
Warum wurde diese Umstellung ausgerechnet in den vergangenen Jahren so heftig diskutiert? Also dass es sogar heißt, das könnte jetzt das letzte Mal sein, dass wir die Uhr umstellen.
Mit der äußeren Uhrumstellung, entweder jetzt im Frühjahr eine Stunde vor oder auch im Herbst eine Stunde zurück, kommt unsere Uhr, innere Uhr, nur verzögert mit. Sie kommt sozusagen aus dem Takt. Es kommt zur Desynchronisation der äußeren Uhrzeit und der inneren chronobiologischen Zeit. Und dann kann es eben mehrere Tage dauern oder auch Wochen, bis beide wieder im gleichen Takt miteinander schwingen.
Das
und wie Ergebnisse von Umfragen großer Krankenkassen zeigen, kommt es für viele Menschen eben zu zahlreichen gesundheitlichen Beschwerden, wie unter anderem Schlaf- und Konzentrationsschwierigkeiten, depressiven Verstimmungen, Verdauungsbeschwerden oder allgemeinem Unwohlsein.
Gilt das für beide Zeitumstellungen oder ist es besonders bei der Umstellung auf die Sommerzeit, wo wir ja eine Stunde geklaut bekommen?
Ja, gerade in der Frühjahrsumstellung sind diese Beschwerden eben stärker ausgeprägt. Und auch die Unfallgefahr im Straßenverkehr ist nach dieser Umstellung eben erhöht.
Jetzt haben wir gerade schon diese Umfrage der EU erwähnt, in der Millionen von Menschen eindeutig für die Abschaffung waren. Was ist daraus geworden?
Viele Länder sprechen für die Abschaffung der Zeitumstellung, aber die einzelnen EU-Länder sind sich nicht einig, wie das passieren soll. Ob wir auf die ganzjährige Sommerzeit oder auf die Winterzeit, die normal europäische Zeit umstellen wollen. Da gibt es zwischen den Ländern doch unterschiedliche Meinungen. Und das wird wahrscheinlich, es sollte zwar bald passieren, aber ich denke mal, dass diese Einigung nicht so bald stattfinden wird.
Jetzt haben Sie gerade schon Erhebungen von Krankenkassen erwähnt, denen zufolge vor allem die Umstellung auf die Sommerzeit Menschen Beschwerden macht. Das spräche für mich jetzt dafür, dass wir es mit der Sommerzeit sein lassen und stattdessen auf eine ganzjährige Winterzeit gingen.
Ja, dass auch Schlafexperten und Gesundheitsexperten plädieren und auch wir, ich bin ja im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, plädieren dafür, dass im Prinzip auf die normale mitteleuropäische Zeit umgestellt wird. Denn es zeigen ja auch, zum Beispiel Russland hatte schon einmal auf die ganzjährige Sommerzeit umgestellt, aber es gab zum Beispiel ganz, ganz viele gesundheitliche Beschwerden wie auch depressive Verstimmungen. Und Russland ist dann den Weg gegangen und hat doch dann auf die normale mitteleuropäische Zeit umgestellt. Und wenn man dann sieht, dass gerade Menschen morgens im Dunkeln aufstehen müssen und dann wird es vielleicht erst um 9 Uhr hell, dass das zu ganz großen gesundheitlichen Problemen führen könnte.
Jetzt ist es ja so, dass im Moment sehr viele Menschen im Homeoffice leben, möglicherweise auch mehr ihrer biologischen Uhr folgen können. Was verändert das Ihrer Meinung nach?
Es gibt einerseits natürlich Möglichkeiten und Chancen, im Homeoffice jetzt so sich langsam an dieser Uhrumstellung so anzupassen. Also nicht mit der radikalen Zeitumstellung leben zu müssen und sich langsam anpassen zu müssen. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, wenn ich jetzt doch sozusagen nach der alten inneren Uhr lebe, also nach der Winterzeit, und ich dann plötzlich wieder aus dem Homeoffice heraustreten muss, dass es dann genauso passiert, dass ich dann diesen Zeit-Jetlag hätte. Also da wären die Menschen dann, müssten sich dann ganz selbstdiszipliniert langsam an die Umstellung anpassen, und das wäre natürlich auch eine schöne Chance.
Manche Dinge dauern ja jetzt seit neuestem länger. Einkäufe zum Beispiel, vor allem wenn ich an die Schlangen vor Baumärkten denke. Andere Dinge werden schneller erledigt oder könnten schneller erledigt werden durch Videokonferenzen zum Beispiel. Ist die Beschäftigung mit Zeit auch mit der Frage verbunden, was ist eigentlich wesentlich?
Ja, ich denke mal, gerade jetzt in dieser Zeit stellen sich viele Menschen die Frage, was ist für mich wesentlich? Es ist vieles nicht, also das Leben ist ja im Prinzip geradezu stillgelegt worden, radikal. Und wir werden dann doch auf die wesentlichen Dinge wieder zurückgeworfen. Wenn wir im Homeoffice leben, was ist, wenn meine Kinder nicht zur Schule können, und gerade auch hinterfragen wir gerade ja auch unseren Konsum. Das könnte eben doch viele Chancen bieten, damit wir wieder auf das Wesentliche zurückkommen. Und ich denke auch gerade diese sozialen Kontakte, die jetzt nicht mehr stattfinden, direkt stattfinden, zwar digital noch, die werden wir wahrscheinlich wieder besser schätzen lernen. Zeit, die wir uns für die Familie nehmen, die wir uns für Freunde nehmen, statt im Prinzip beschleunigt durchs Leben zu rennen. Ich denke mal, wir werden dann doch bewusster wieder über das Leben nachdenken.
Lernt die Gesellschaft plötzlich Geduld?
Ja, das ist ein, das ist ja, ich denke mal, auch die zwei Tugenden, warten und Geduld haben können, die wir ja durch die beschleunigte Welt und die digitale Welt, die ja mehr durch Ungeduld geprägt ist, werden wir wieder doch mehr schätzen lernen, und wir müssen das eben auch lernen, Langeweile aushalten zu können. Wir müssen jetzt warten darauf, zum Beispiel, dass wir aus der Quarantäne entlassen werden, warten darauf, wieder geregelt zur Arbeit oder zur Schule gehen zu können, das eigene Geschäft oder das Restaurant wieder öffnen zu können oder auch darauf warten, dass wir normale Freizeitaktivitäten aufnehmen können oder Freunde treffen zu können. Ich denke mal, aber allerdings macht eben die Ungewissheit dieser Dauer des Wartens das auch bestimmt nicht leichter.
Das heißt,
aber wir müssen es lernen, eben dieses Warten aushalten zu können.
Das heißt, das Schlagwort Entschleunigung, was ja in den vergangenen Jahren aufgekommen ist und eine große Bedeutung bekommen hat, das bekommt auf einmal dann wieder eine ganz andere Bedeutung, wenn es wie in diesem Fall eine Zwangsentschleunigung wird.
Ja, für viele Menschen ist es eben eine Zwangsentschleunigung geworden. Also es gibt ja auch viele Stimmen jetzt, die sagen, ach, unsere Gesellschaft ist entschleunigt worden, wir treten jetzt kürzer, aber eben für viele Menschen ist es eine Zwangsentschleunigung geworden. Und damit müssen wir es lernen, mit dieser Entschleunigung leben zu können. Aber auch eben die Folgen sind nicht absehbar, eben wie gesagt, für kleinere Betriebe und Unternehmen, die jetzt plötzlich stillgelegt worden sind, wird diese Entschleunigung eben doch wahrscheinlich sehr große Konsequenzen haben, die nicht absehbar sind.
Lassen Sie uns über die Zwangsentschleunigung des Moments und ja überhaupt über Zeit in Krisenzeiten noch einmal hinausblicken. auf das Konzept Zeit. Es ist ja zum Beispiel seit einigen Jahren auch die Rede, oder es gibt entsprechende Angebote, zum Beispiel Arbeitszeitkonten, Familienzeit, Elternzeit. Wenn Sie sagen, auch auf Seiten der Politik ist das Bedürfnis gewachsen, über die Zeit der Menschen nachzudenken?
Ja, Zeitpolitik, es ist wirklich auch von einigen Parteien aufgenommen worden und auch wird als große Bedeutung eingeschätzt. Zum Beispiel gibt es explizite zeitpolitische Konzepte von Bündnis 90, die Grünen, die Linke und SPD. Und werden gerade auch insbesondere unter dem Fokus von Care und Geschlechtergerechtigkeit politisch diskutiert und auch konkrete parteispezifische Umsetzungsmaßnahmen werden vorgestellt, wie zum Beispiel Hauptthemen, die diskutiert werden, sind Erwerbsarbeitszeiten, Zeit für Kinder und Eltern, Zeit für Pflege, Zeit für Kultur, Bildung, aber auch Zeit für sich selbst, zur Selbstfürsorge und auch für spezifisches Engagement.
Und diese Fragen, die bleiben bestehen, völlig egal, ob wir jetzt Winter- oder Sommerzeit haben. Wobei unsere Gesprächspartnerin Elke Großer, Soziologin, Zeitforscherin und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, dann doch für die durchgängige Winterzeit plädiert. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Großer.
Herzlichen Dank.